Es geht um das Thema Beurteilen und Verurteilen. Und ich finde, es lohnt sich, über Dinge nachzudenken, die uns immer wieder beschäftigen. Oder kann einer von uns sagen, ich brauche das Thema nicht, es ist überhaupt nicht praktisch anwendbar. Gibt es hier einen, der sagt, ich habe noch nie jemanden oder irgendetwas beurteilt, noch verurteilt? Dankeschön für die Ehrlichkeit. Wir kennen das alle, wir kommen vielleicht in eine neue Gruppe. Nach Corona sortiert sich das auch im Gemeindeleben. Es gibt Leute, die kommen in unsere Gemeinde und sie achten auf alles. Du kommst dort hinein und guckst, wie sind die Blicke? Du schaust jeden genau an. Die einen lächeln mich an, die anderen starren mich an. Die anderen kämpfen vielleicht mit dem Schlaf. Der eine ist total wach. Wie sind die Kommentare, die ich bekomme? Ich komme in eine völlig neue Gruppe und es rieselt an Kommentaren auf mich hinein. Die Frage ist auch, wer spricht mich an? Nimmt mich überhaupt jemand wahr? Bei der Menge an Leuten? Wer meidet mich oder sucht wirklich Beziehung? Versucht mit mir irgendwie einen Kontakt aufzubauen, herzustellen, Handynummern vielleicht auszutauschen, etwas ganz Banales? Oder lädt mich ein? Wer ermutigt mich vielleicht sogar? Wer verletzt mich? Oder wer baut mich auf? Und wenn wir beim Thema Blicke stehen bleiben, dann ist es wie bei einem alten Ehepaar. Du schaust ihn an, deinen Partner, und er weiß genau, was du mit diesen Blicken meinst. Wenn du aber völlig neu bist, kann dich einer angucken und du weißt nicht, was will er mir jetzt mit diesem Blick sagen? Das heißt, jeder Blick, der dich trifft, muss reflektiert werden, muss beurteilt werden. Und am Ende stellst du innerlich bei dir eine Beurteilung fest. Und heute soll es genau darum gehen, um das Beurteilen und das Verurteilen. Und die erste Bibelstelle möchte ich uns vorlesen aus Matthäus 7, 1 bis 5. Matthäus 7, 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Ja, die Fliege, die ist hier immer wieder da. Dieser Teil aus der Bergpredigt ist sehr inhaltsreich. Viele von uns kennen diese Bergpredigt. Sie zieht sich über mehrere Kapitel. Sie ist inhaltsreich, sie ist lang, sie ist intensiv. Aber egal wie lang sie ist, faszinierte mich etwas nach all diesen Kapiteln, als Jesus zu dieser Volksmenge sprach. Diese Volksmenge war erstaunt über Jesu Rede. Sie waren erstaunt, mit was für einer Vollmacht dieser Jesus sprach. Es war nicht irgendwie eine ganz normale Rede, wo irgendein Pharisäer vorne gestanden hat, wo die schon wieder wussten, er redet etwas, was er selber gar nicht einhält. Sie haben erkannt, dieser Jesus spricht mit einer Vollmacht, wie sie sonst vorher niemand hatte. Wenn wir die Worte Jesu aber hier aus Matthäus 7,1 wörtlich nehmen, dann bekommen wir echte Probleme. Es gibt Menschen, die sagen, wir dürfen auf gar keinen Fall beurteilen oder verurteilen. Für sie ist das Beurteilen und Verurteilen irgendwo etwas Negatives. Vielleicht sagst du auch, ich kann mit diesem Thema Beurteilen und Verurteilen nichts anfangen. Vielleicht hast du selber irgendwann mal auf der Anklagebank gesessen und wurdest zu Unrecht verurteilt. Leute haben mit den Finger gezeigt. Sie haben Dinge vorm Kopf geworfen, die überhaupt nicht stimmten. Und wenn sie vielleicht stimmten, taten sie es lieblos. Wir alle müssen beurteilen, ob Dinge Sinn machen. Du entscheidest immer, ist etwas sinnvoll oder etwas sinnlos. Du bist heute zur Kirche gekommen oder du hast das Video eingeschaltet und musst das entscheiden, ist das jetzt sinnlos oder ist das sinnvoll? Du musst beurteilen, ist das gut oder ist das böse? Ist die Sache, die wir vielleicht mit meinem Partner planen, ein Haus zu bauen, wertvoll oder wertlos? Ist der Gegenüber gerade liebevoll zu mir oder lieblos? Oder wenn ich in den Tag starte, wofür entscheide ich mich? Meinen Nächsten gegenüber liebevoll zu begegnen oder totale Lieblosigkeit heraushängen zu lassen? Wir müssen beurteilen, ob etwas zeitlich ist oder zeitlos. Anders wird es beim Richten. Beim Richten, da gibt es Worte wie aburteilen, schuldig sprechen, verdonnern, verknacken in den Knast. So sagt man das, glaube ich, ne, Christian? Ich weiß es nicht. Richten ist oft negativ. Es hat etwas mit Ablehnung zu tun, mit Aburteilen, mit Ächten, mit Missbilligungen, mit Verdammen. Wenn wir aber die Gemeinde Jesu in der Apostelgeschichte betrachten, da lesen wir, dass sie eine wunderbare Zeit haben. Im ersten Kapitel ist Jesus noch dabei. Ab dem zweiten Kapitel geht's los, bis zum fünften Kapitel erlebt diese Gemeinde eine gesegnete Zeit. Dort findet die Ausgießung des Heiligen Geistes statt und sie fingen an, mit Freimut das Wort zu verkündigen. Ja, so wie wir das letzten Sonntag gehört haben. Was haben wir letzten Sonntag gehört? Weiß das jemand noch? Den guten Samen ausstreuen. Und genau das haben die gemacht. Sie haben diesen guten Samen ausgestreut an die Menschen, die dieses Evangelium noch nicht erfahren haben. Und diese Gemeinde erlebte enormen Wachstum. Sie erlebten Segen. Und aber auch mit diesem Wachstum kamen die ersten großen Probleme. Die Apostelgeschichte ist ein Highlight für sich. Gott hat dort besonders auf eigenartiger Weise gewirkt. Aber wir dürfen nie sagen, dass das, was damals passiert ist, heute genauso wieder passieren muss. Wir können nicht sagen, all das, was damals gewesen ist, muss heute genauso wieder passieren. Aber was wir dürfen, ist zu sehen, wie haben einzelne Personen, Aposteln, sich verhalten. Und was war ihre Auszeichnung? Was hat sie zur damaligen Zeit ausgezeichnet und gestärkt? Apostelgeschichte 6, 8 bis 9 lesen wir. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge, der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Kraft. Aus seinem Glauben heraus hat Jesus diesen Stephanus befähigt, Dinge zu tun. Dinge, die ihm aufgetragen worden sind. Stephanus konnte sehr gut reden. Stephanus hatte Glauben. Stephanus war voll Heiligen Geistes. Seine Quittung bekam er nur leider sehr schnell. Aus menschlicher Sicht sagen wir leider, aber es war Gottes Weg für ihn. Denn die Juden konnten mit dieser Botschaft, die Stephanus ihnen gegeben hatte, nichts anfangen. Ja, sie wollten es nicht glauben, dass Jesus für sie gestorben ist. Als sie diesen Stephanus hörten, blickten sie ihn an und verurteilten ihn innerlich. Ihr ganzes Streben war, ihn zu töten, weil sie ihn hassten. Apostelgeschichte 7, 51 bis 53. Ich mache euch Mut, dieses Kapitel 7 mal zu Hause durchzulesen. Dort steht Stephanus vor dem Hohen Rat und erzählt die ganze Geschichte vom Volk Israel. Und am Ende kommt er auf den Punkt und sagt zu diesen Juden, die nicht glauben möchten: Ihr halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Stephanus hat ihre Tat verurteilt, ihre Tat beurteilt und ihre Haltung verurteilt. Aber das Komische ist, Stephanus ist immer noch dem nachgekommen, was Jesus uns auffordert in Matthäus 7,1, richtet nicht. Warum kann ich das behaupten? Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 6, 11 bis 13. Da stifteten sie Männer an, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor dem Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Apostelgeschichte 14,2 verrät uns auch noch das Innere dieser Juden. Da heißt es: Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Stephanus war hier in einem Kampf, wo das Evangelium angegriffen wurde. Diese Juden konnten mit diesem Jesus nichts anfangen. Dieser Jesus war unbequem. Er hat ihre ganze Religiosität auf den Kopf gestellt. Jesus wollte etwas ganz anderes von ihnen. Sie wollten nicht an diesen Jesus, den Gekreuzigten, glauben. Sie ergriffen Partei und griffen die Gläubigen an. Und hier ganz besonders diesen Stephanus. Und als Stephanus ihnen diese richtende Worte gesagt hatte: Eure Väter waren es schon, die angegriffen und getötet haben, die den Messias prophezeit haben. Und ihr wart es, die den Messias, der auf Erden gekommen ist, getötet habt. Stephanus konnte es irgendwie nicht weicher ausdrücken. Er war klar und scharf. Und ihre Reaktion lesen wir in Apostelgeschichte 7, 54. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz. Und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Kennen wir das? wenn wir wütend sind, wenn es uns in uns überkocht, dann fangen wir an, mit den Zähnen zu knirschen. Die Wut wird auf einmal sichtbar. Stephanus macht unbeirrt weiter. Und da lesen wir ab 55 bis 60. Er aber voll Heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, namens Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Diese Geschichte behalten wir im Hinterkopf und ich werde noch kurz zwei andere hineinschieben aus Matthäus 9, 9 bis 13. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er das hörte, sprach er zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Die letzte Geschichte aus Lukas 18, 9 bis 14. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Diese Geschichten, diese Auszüge aus der Bibel sprechen immer wieder bestimmte Kategorien von Menschen an. Sie spricht den Hochmütigen an. Sie spricht den Selbstgerechten an. Sie spricht den Heuchler an. Sie spricht den an, der die Sünden anderer betont, aber nicht gerne auf seine eigenen schaut. Es geht also nicht darum, dass ich den Splitter bei meinem Bruder niemals antasten und rausnehmen darf, wozu viele dann neigen. Es geht vielmehr um die verurteilende Gesinnung. Jesus möchte von uns ehrliche Selbstkritik. Er möchte von uns Demut haben. Er möchte, dass wir uns heiligen. Heiligen von Sünden, mit denen wir immer wieder zu kämpfen haben. Auch als Gemeinde sind wir aufgefordert, Dinge zu erkennen und sie aufzudecken und abzusondern. So wie die erste Gemeinde schon mit Irrlehrern zu kämpfen hatten. Es waren die Juden, die das Werk nicht annehmen wollten. Sie pochten auf ihre Gesetze. Sie hatten Angst um ihren Tempel. Sie haben Jesus auch vorgeworfen, dieser will unseren Tempel zerstören und ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn wir uns ein Bild machen von dem Tempel damals, es war ein Riesenbauwerk. Es ging menschlich gesehen nicht in 3 Tagen wieder aufzubauen. Und in Matthäus 7, 1 bis 5, diese Stelle, im Vers 5 haben wir gelesen, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Diejenigen, die am Anfang aufmerksam waren, in Matthäus 7, 1 bis 5, haben gemerkt, dass eine Aufforderung war, du sollst nicht richten, und gleich im Vers 5 wurde diese aufgehoben. Es spricht hier 2 verschiedene Menschen an. Du sollst niemals richten, wenn du ein Problem hast. Ganz praktisch, bevor du auf deinen Nächsten guckst, guck auf dein persönliches Leben. Ist dein verkorkstes Leben oder auch meins wirklich so selbstgerecht? Können wir irgendwie mit irgendwelchen guten Taten vor Gott punkten? Oder müssen wir irgendwann sagen, allein deine Gnade muss ich in Anspruch nehmen, dass ich vor dir gerecht bin? Wenn du deinen Nächsten siehst, frag dich immer, was ist meine persönliche Motivation? Es gibt auch Punkte, die kann ich als Mensch gar nicht beurteilen oder verurteilen. Ich weiß doch gar nicht, was du denkst. Ich kann nur sehen, was du gerade tust, was du redest. Aber was du denkst und tief im Inneren mit Gott lebst, steht mir nicht zu, es zu beurteilen oder sogar zu verurteilen. Eine nächste wichtige Frage, liebe ich diese Person? Liebe ich meinen Nächsten in der Gemeinde? Liebe ich meinen Nächsten draußen, vielleicht in der Nachbarschaft, in der Familie, wo auch immer wir uns befinden? Die letzte Frage, die ich finde, die auch in unserer Gemeinde langsam Fahrt aufnimmt, ist, welche Priorität hat das Wort Gottes auf mein und auf dein Leben? Was glaubst du, dass das Wort Gottes wirklich ist? Vorher in der Gebetsgemeinschaft hat jemand gebetet, danke, dass dein Wort lebendig ist. Die Frage ist, glauben wir wirklich, dass das Wort lebendig ist? Das Wort, es ist die Wahrheit. Du kannst die schlauesten Bücher dieser Welt lesen, aber es gibt nichts Besseres als die Bibel, denn darin ist die Wahrheit zu finden. Die Bibel ist das Wort, was mein Denken und mein Handeln beeinflussen möchte. Und ich finde es interessant, Jesus, als er ans Kreuz ging, da betete er für seine Peiniger: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und in der Apostelgeschichte, als Stephanus hinausgeschleppt wurde, auf brutalste Art und Weise, betete er in ähnlicher Form: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und genau das ist das, was in diesen Geschichten hervorkommt. Wir finden nichts darin, wo Jesus diesen Juden, diesen Pharisäern eins auswischen wollte. Bam, jetzt habe ich denen das gezeigt. Jetzt habe ich denen wieder einen Spruch gegeben. Ha? Was habt ihr jetzt noch zu sagen? Gar nichts. Jesu Motivation und hier auch in der Stephanus-Situation war die einzige Motivation, das Evangelium weiterzugeben mit aller Liebe und doch in der ganzen Wahrheit. Ich habe jetzt mein Handy nicht hier, aber ich fand es interessant. Heute Morgen, als ich noch die Predigt nochmal durchging, musste ich einen Status von unserem Gemeindemitglied mal lesen. Und da hieß es: Ist dir schon mal bewusst geworden, dass Jesus von seinen eigenen vermeintlichen Glaubensbrüdern in den Tod geschickt wurde? Die dachten, sie machen vor Gott alles richtig, wüssten genau, was Gott will, sich an alle Gebote halten. Sind ich und du nicht auch manchmal ebenfalls einer dieser vermeintlichen Glaubensbrüder, die einen anderen innerlich zum Tode verurteilen, anstatt ihnen mit Liebe zu begegnen, sie aus der Perspektive des Retters zu sehen? Und dazu möchte ich uns heute Mut machen, in unserem Gemeindeleben Menschen, die auch neu dazu kommen, Menschen, die lange schon dabei sind, spreche ich auch zu mir persönlich, das Wort war auch an mir gerichtet, wo ich wieder feststellen musste, wie sehe ich meinen Nächsten? Egal wer es ist. Wie sehe ich die Leute, die an der Technik sitzen? Sehe ich sie einfach nur als Leute, die irgendwie funktionieren müssen? Oder liebe ich sie wirklich? Leute, die in der Kinderstunde meine Kinder betreuen, bin ich froh darüber, dass sie einfach die Zeit mit meinen Kindern verbringen, ihnen das Evangelium weitergeben? Oder liebe ich sie wirklich? Und das dürfen wir uns persönlich alle selber stellen. Wie kostbar sehe ich meine Nächsten in der Gemeinde, in der Familie? Und was ist meine Motivation, mit ihm über gewisse Dinge zu reden, die vielleicht gerichtet werden müssen? In positiver Hinsicht. Gericht ist auch etwas Gutes manchmal, wenn wir uns selbst richten, die Sünde aus unserem Leben hinauswerfen, schlechtes Gedankengut aus uns hinausbringen, dann macht es uns fähig, wie unser Retter zu denken, zu handeln und zu leben. Gott segne uns bei diesem Nachdenken. Und ich möchte uns einladen, wir stehen auf und wir bitten bei Gott um Hilfe und auch um Segen für die kommende Woche. Amen.